Es freut mich, dass wir unser Studium in dem Buch der Offenbarung fortsetzen können. Und heute kommen wir zu dem Herzstück dieses Buches. Wir haben gesehen, dass dieses Buch geschrieben wurde mit einem Zweck. Der Zweck ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wenn wir Kapitel 14 aufmachen, dann finden wir diesen Zweck erfüllt. Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Hier sind die Diener Gottes. Wir haben gesehen am Anfang, dass Johannes den Dienern Gottes schreibt. Da steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten. Und wir wissen, die Knechte sind die, die in Kapitel 7 versiegelt sind. Wo steht hier in Kapitel 7, Vers 4, und sprach, beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Die Offenbarung wurde geschrieben an die Knechte Gottes, damit sie ihren Zweck erfüllen, nämlich Christus der Welt offenbaren. Und hier stehen sie nun auf dem Berg Zion schon als fertiges Ereignis. Es ist schon geschehen. Aber ab Vers 6 in Offenbarung 14 finden wir die Botschaft, durch die sie dieser Welt dieses Licht gebracht haben. Dort steht, und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer oder lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. Und dann folgt der zweite Engel, der sagt, es ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurei getränkt, alle Völker. Und dann folgt der dritte Engel mit der großen Warnung, wenn er sagt, so jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild. Und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. So, hier haben wir einen Engel nach dem anderen. Letztendlich sind es ja Botschaften, die die Diener, die Knechte Gottes auf dieser Erde in diesen letzten Tagen verkündigen. Das ist, deshalb stehen sie am Anfang auf dem Berg Zion, heilig und untadelig. Und hier in Vers 12 sagt man von ihnen, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. So, um den Überblick nicht zu verlieren, wir sind durch die Geschichte gegangen. Wir haben gesehen, wie der Böse und wie Christus versucht, durch seine Gemeinde dieses Ziel zu erreichen, dass die Welt mit dem Evangelium erfüllt ist. Nämlich, dass jeder sehen kann, wer und wie Gott ist. Dass jeder den Charakter Gottes verstehen kann. Wir haben gesehen, dass Gott ein Ziel hat. Er möchte die Welt erlösen. Ihm geht es nicht darum, irgendjemanden zu quälen oder jemandem eine Strafe zu geben. Nein, ihm geht es darum, den Menschen aus dem Zustand, in den er hineingeboren wurde, herauszuholen. Deshalb braucht er ein Volk, das dieses Werk vollbringt. So hat er sich den Abraham gesucht, davor den Noah, davor den Henoch. Und jetzt in den letzten Tagen hat er uns gerufen, dieses Werk zu tun. Und das Schöne ist, dass hier es schon als vollendet dargestellt wird. So wird die Welt erleuchtet werden von der Herrlichkeit Gottes? Ja, sie wird. Wird Gott genug Diener haben? Ja, er wird. Sie werden all das, was Christus errungen hat, in ihrem Leben offenbaren. Und das ist die Liebe und die Gerechtigkeit des Vaters. Die Botschaften dieser drei Engel sind Botschaften, die man verstehen muss in dem Sinne, sie sind letztendlich eine Botschaft. Aber sie haben unterschiedliche Zeitabstände. So, die erste Botschaft ist eine ewige Botschaft. Das heißt, sie führt dahin, dass man versteht von Anfang an dieser Weltgeschichte, wo Adam und Eva gefallen sind, zu der Erlösung des Menschen. Der Salomo hat sie genauso verkündigt wie hier die letzte Gruppe dieser Menschheitsgeschichte. Das ewige Evangelium ist immer gewesen eines und hat ein Ziel gehabt seit dem Sündenfall. Aber leider gibt es einige Schwierigkeiten, wenn man hier nur die Texte sieht. Es gibt ein Problem, das die Christenheit hat, nämlich sie kennt zwei Dinge nicht. Und zwar kennt sie Gottes Gesetz nicht. Das Grundgesetz des Universums, das nichts, das sich existieren kann und alles nehmen und geben muss, ist nicht bekannt. Auch wenn die Christenheit von Gesetz spricht, die einen, dass man muss es halten, die anderen, dass es abgeschafft ist, beide haben es nicht verstanden. Und was man nicht verstanden hat, ist der Zustand des Menschen bei seiner Geburt. Versteht man diese zwei Dinge nicht, dann ist die Verkündigung dieser drei Engel null und nichtig. Man wird nie verstehen, was sie meinen. Viele denken, dass die Engel hier die Botschaft verkündigen, aber die Engel beschreiben die Botschaft doch nur. Sie beschreiben die Elemente des Evangeliums, die da vorkommen, die zentral sind. Viele nehmen sie wortwörtlich und denken, das ist tatsächlich die Botschaft. Ja, der Engel verkündigt etwas. Er hat eine Botschaft, die er in Worten ausdrückt. Aber das ist mehr eine Erklärung der Botschaft, eine Beschreibung derselbigen. Deshalb verstehen wir diese zwei Dinge nicht. Dann ist das Evangelium und das, was die Schrift schreibt, und was diese Engel verkündigen, null und nichtig, geschweige denn, dass einer diese Botschaft sie verkündigen kann. So lasst uns das ein wenig sehen. Wir haben gesehen, dass der Mensch aus Geist und Körper besteht. Und er hat Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse haben eine Hierarchie. Und sie beginnen mit dem Aufnehmen der Liebe durch Vertrauen. Daraus wird die Motivation der Liebe, daraus entstehen die Entscheidungen machen den elektrischen Puls der Hirnrinde, die Hirnrinde gibt es weiter ins limbische System, dort ist die erste Kreislaufschluss durch das, was wir fühlen, unsere Emotionen, dann geht das Ganze ins Knochenmark, von dort in allen Organen und hier kommt dann die Luft, die Wasser und die Nahrung dazu als Bedürfnisse und dann das limbische System, die Hirnrinde. Und so schließt sich der Kreislauf des Menschen. Er beginnt also mit der Liebe und endet wieder mit der Liebe. Weil so hat Gott alles geschaffen. Das erste Bedürfnis, wenn es nicht gestillt ist, ist es egal, ob alle anderen Bedürfnisse gestillt sind, weil es bringt nichts. So müssen wir verstehen, dass Menschennot ist die Liebe, nicht Luft, Wasser und Nahrung. Das ist nur gegen Ende des Kreislaufs notwendig. Das, was die ganze Maschinerie des Menschen anregt, ist die Liebe. Und ohne sie ist der Mensch tot. Und genau das ist der Zustand des Menschen bei seiner Geburt. Er wird beschrieben als arm, zerbrochen, gefangen, blind, unterdrückt. Das ist ein Zustand. Dieser Zustand ist vererbt, aber er ist nicht Sünde. Das müssen wir verstehen. Deshalb, der Zustand, den wir vererben, ist ein Handicap, eine Not, Armut, Zerbrochenheit, Gefangenheit, Blindheit, Unterdrücktheit. Das ist ein Zustand. Und die Erlösung kommt, den Menschen aus einem Zustand herauszuholen. Dieser Zustand wird fälschlicherweise als Sünde betrachtet. Wir haben nicht erkannt, dass die Sünde einen Zustand machte. Als Adam sündigte, das heißt, er nahm nicht von Gott. Und wohlgemerkt, Sünde muss eine Aktion sein. Sie beginnt mit Vertrauen und endet mit der Tat. Und dazwischen gibt es Gedankengänge und Prozesse im Körper, bis die Tat vollbracht ist. Aber Sünde ist eine Aktion. Sie mag in Gedanken stattfinden und zur Tat nicht kommen, zur Äußeren, weil ich mich enthalten habe, aber sie ist dennoch schon geschehen. So, Sünde kann nie ein Zustand sein. Sie ist immer eine Tat. Wir sind geboren in einem Zustand, der uns nichts anderes erlaubt, als Sünde zu tun. Das ist das Entscheidende, was die meisten Christen nicht verstehen. Dadurch hat man keine Botschaft letztendlich an die Welt. Man hat den Eindruck, die Sünde ist eine Wahl. Aber was kann ein Blinder wählen zu sehen? Kann ein Gefangener wählen, frei zu sein? Kann ein Zerbrochener wählen, nicht zerbrochen zu sein? Kann ein Armer wählen, reich zu sein? Und ein Unterdrückter sich befreien von seinen Unterdrückern? Das ist ein Zustand, der uns nicht erlaubt, das Gesetz zu erfüllen, nämlich aus Gott zu nehmen und zu geben. Aber da dieser Zustand geprägt ist von Unkenntnis, das heißt, der Zustand selbst macht uns blind gegenüber uns selbst. Das heißt, der, der arm ist, sieht nicht, dass er arm ist. Der, der zerbrochen ist, sieht nicht, dass er zerbrochen ist. Der gefangen ist, sieht nicht, dass er gefangen ist. Der Blinde sieht nicht, dass er blind ist. Und der Unterdrückte sieht es nicht. Also wie soll man ihm helfen? Der Mensch lebt in einer Illusion und kennt die Realität nicht. Er denkt, er ist geistig reich, weise, versteht alles, keiner kann ihm was lehren. Dabei ist er geistig arm, unweise, ohne Erkenntnis seiner selbst. Andere sind das Problem, wenn er Schwierigkeiten hat. Er sieht nicht, dass er sich selbst verletzt. Er sieht nicht, dass er sich selbst täuscht. Er denkt, er ist frei, er könne tun, was er wolle. Dabei kommt einer und schaut ihn schräg an und schon ist er aufgeregt und beleidigt und geärgert und merkt nicht einmal, dass er dich das Ganze selbst antut. Er sieht seine Gefangenschaft nicht. Er denkt, er schätzt die Dinge richtig ein, aber er sieht nicht, dass er die Dinge verkehrt herum sieht. Der Mensch denkt, er ist unabhängig, dabei ist er geistig ein Sklave. Er ist unterdrückt von denen, die ihn unterdrücken. Heute Morgen rief mich ein Mann an, 50 Jahre alt, und er sagte, er ist am Ende, Er möchte nicht mehr leben. Er hat zwei Ehen hinter sich. Und jetzt die Freundin, mit der er zusammen war, sagt er, sie hat meiner gespottet. Und jetzt ist er in Tränen und überwältigt. Und jetzt hat er die Chance zu sehen, dass er einer geistig falschen Abhängigkeit ist. Der Ausweg ist nicht der Tod. Der Ausweg ist die Erkenntnis des Zustandes, in dem ich bin, der mich bindet an Menschen. Dieser Zustand lässt nicht zu, dass ich mich an Gott binde. Dieser Zustand macht mich, dass mein ganzes Vertrauen immer auf Menschen und Tiere gelegt ist. Dieser Zustand verhindert, dass ich von Gott nehmen kann. So, Gott hat nur eine Möglichkeit. Er hat nur die Möglichkeit, diesen Zustand zu offenbaren durch die Folgen der Sklaverei. Wenn der Mensch also in seiner Armut nicht erkennt, dass er arm ist, kann Gott ihm nicht helfen. Wenn der Mensch in seiner Zerbrochenheit nicht versteht, dass er zerbrochen ist, kann ihm Gott nicht helfen. Wenn er nicht sieht, dass er ein Gefangener ist, blind und in einer falschen Abhängigkeit, kann ihm Gott nicht helfen. Deshalb haben wir gesehen, wie Gott in der Offenbarung und durch die ganze Geschichte Mittel nutzt, um dem Menschen seinen Zustand bewusst zu machen. Deshalb schicken diese Engel oder der erste Engel hat eine Botschaft nicht an eine Menschengruppe, nicht an irgendjemanden im Besonderen, sondern an die ganze Welt. Steht hier, zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Es ist Gottes Absicht, allen eine Chance zu geben, aus dieser Not herauszukommen. Aber wie sollen sie aus der Not herauskommen, wenn sie gar nicht sehen, wenn sie gar nicht wissen? Deshalb bringt Gott und lässt er die Not kommen über den Menschen. Er lässt ihn auch körperlich arm werden, das heißt physisch arm werden. Er lässt ihn physisch zerbrochen sein, werden, so wie dieser Mann mich heute Abend anhört. Er ist gebrochen, aber wen zerbricht ihn? Es ist doch nur seine Unfähigkeit, von Gott zu nehmen, die ihn zerbricht. Weil sein Bedürfnis Liebe ist und bleibt immer das Erste. Aber er kann es ja nicht holen. Eine Frau hat keine Liebe, ein Mann hat keine Liebe. Sie ist ein Brunnen ohne Wasser. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen unser Vertrauen auf den Menschen setzen. Und so kommen alle Probleme des Menschen aus seiner Unfähigkeit, nicht aus seinem Wollen, aus seiner Unfähigkeit, Gott zu vertrauen. Auch wenn es will, kann er nicht. Auch wenn es will, kann er nicht. Er muss aber erkennen, dass es nicht kann, auch wenn es will. Dies ist die große Not, die Gott hat mit dem Menschen. Es ist das Allerschwierigste, ihm das zu zeigen. Deshalb bringt Gott in diesen letzten Tagen die Stunde der Versuchung über die ganze Erde. Dann, wenn der Mensch seine Grenzen erkennt, dann, wenn er in der Not sitzt, dann kann ihm das Licht gebracht werden. Und so muss Gott, der das ewige Leben eines jeden Menschen im Blick hat, Dinge schwierig machen, damit das auch erkennbar wird. Weil wird es nicht erkennbar, kann man keinem Menschen helfen. Wenn ich als Arzt den Menschen erklären könnte, er könnte wählen, von seiner Krankheit frei zu werden, ohne dass ich ihm ein Mittel gebe, die Ketten zu brechen, dann wäre er völlig überfordert. Und das tun wir heute leider in unserer Gesundheitsbotschaft. Wir machen dem Menschen klar, wir denken, er könnte, wenn er nur wählen würde, gesund zu sein, gesund sein. Ja, des Menschen Wahl ist notwendig, aber sie ist erst möglich, wenn ich die Nichtwahl erkenne. Wenn ich den Zustand erkenne, der mir nicht erlaubt, Gott zu vertrauen. So das Evangelium ist und kommt in einer Zeit und wird in einer Zeit verkündigt, in unseren letzten Tagen, wo die Menschheit in Not ist. Und die Verkündigung ist, fürchtet Gott. So was sagt sie denn aus? Die Verkündigung sagt, schaut, ihr seid Geschöpfe. Ich lese mal und versuche es zu übersetzen als ganz in menschlicher oder in heutiger Sprache. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Ihr seht, Anbetung ist Nehmen. Der Mensch muss also die Folgen sehen seiner falschen Anbetung. Er muss sehen, dass er von irgendjemandem nimmt, wo nichts da ist, damit sein Zustand ihm klar wird. Dann erst kann er sagen, da gibt es eine andere Lösung. Ich kann aus Gott nehmen. Die Furcht Gottes ist von Gott nehmen, ist der Weisheit Anfang, ist erkennen, wenn ich nicht aus Gott nehme, bin ich verloren. Das ist die Furcht Gottes. So beschreibt sie die Schrift und besonders der Salomo. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das heißt, ich erkenne meine geistige Not, dass nur Gott die Quelle ist, von wo ich mich ernähren kann. Aber ich habe keinen Zugang zu ihm. Und jetzt hier in dieser Botschaft scheint man, dass das Mittel gar nicht drin ist, das uns befreit aus diesem Zustand. Das Mittel ist aber drin. Denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Das heißt, Gott will alles zu einem Ende bringen. Er will jeden Menschen vor die Wahl stellen. Und dafür braucht er das Mittel. Und das Mittel sind doch gerade seine Knechte. Seine Knechte bringen Christus den Menschen nahe. Und dadurch können sie ihn ergreifen. Und können sagen, okay, will ich bleiben in diesem Zustand und ewig sterben? Jeder darf das. Aber Gott hat doch großes Interesse. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Und jetzt sendet er uns, damit wir den Menschen die Liebe Gottes bringen. Weil nur die Liebe Gottes wird sie überzeugen, dass sie einen Erlöser brauchen. Und dann werden sie uns fragen, wie habt ihr es geschafft? Wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr aus Gott nehmen könnt? Wenn wir sagen können, fürchtet Gott, das heißt, wisset, ihr könnt von niemandem anders nehmen. Und wenn ihr nicht an Gott herankommt, von ihm zu nehmen, seid ihr verloren. Weil es gibt keine Alternative. Wir wurden für die Liebe geschaffen. Gott ist die Quelle der Liebe. Da kann man machen, was man will. Wenn man an die Quelle nicht rankommt, stirbt man. Oder dass wir das verstünden, dass der ganze Kampf sich geht um die Liebe und um unseren Zugang, diese Liebe zu Gott zu haben und sie zu leben. Und die 144.000, die Menschen, die Knechte Gottes, das sind ja nicht nur sie, aber sie in ganz besonderer Weise, weil sie die Vollkommenheit erreichen, weil sie die Liebe völlig darstellen, die Christus ist. In ihnen ist kein Schatten der Lieblosigkeit. Der Egoismus ist getötet. Die Idee, ich bin Gott, ist nicht mehr da. Sie mag irgendwo vergraben sein, sie ist nicht mehr aktiv. Sie ist überwunden durch des Lammes Blut. Sie, diesem, ich sage jetzt mal wir, nicht sie, wir sind gerufen, diese Botschaft zu verkündigen. Aber wir sind das Vorzeigemittel, das das Mittel bringt, weil hier im Text steht das Mittel doch gar nicht drin. Wir rufen die Menschen und sagen, schaut, ihr betet fälschlich und ohne Wahl Menschen an und Tiere und wer auch immer. Und jetzt müsst ihr wissen, ihr müsst fürchtet euch, von etwas zu leben, was kein Leben ist. Und dass die Krankheit und die Stresssituationen und die Situation, in der jeder Mensch ist, beweist ihm früher oder später, dass er an einer falschen Quelle hängt. Und wenn er das erkennt, kann er eine Wahl bekommen. Erkennt er es nicht, bekommt er keine Wahl. Und Gott hat eine Zeit bestimmt, dass wenn der Mensch, wenn er das Licht nicht sieht, das heißt, wenn er das Licht nicht annimmt, dann stirbt er. Dann kann er bleiben, wie er ist. Als Jesus mit dem Nikodemus sprach, hat er ihm das so schön gesagt. Und nicht nur mit dem Nikodemus, sondern auch in Kapitel 9 hat er gesagt, in Kapitel 3 sagt er, ab Vers 19, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Er ist gekommen, um das Licht zu bringen und das ist das Gericht. Das ist das persönliche Gericht. Aber hier gibt es natürlich auch um eine Zeit des Gerichtes. Das heißt, wir leben in der Zeit, wenn das Licht kommt und jemand lehnt es ab, wenn es völlig ist, dann ist er endgültig gerichtet. Dann wird im himmlischen Heiligtum jetzt in dieser Zeit des Gerichtes ein endgültiges Urteil gesprochen über den Lebenden. Er mag weiterleben, so wie der reiche Jüngling, so wie Herodes weiterlebte, nachdem er den Johannes umgebracht hatte, aber er war gerichtet. Er hatte keine Chance mehr zurückzukommen. Er war über die Schwelle getreten, dass er sich noch wieder bekehren kann. So wollen wir das zusammenfassen. Gott braucht ein Mittel. Er braucht seine Kinder, die beweisen, dass sie aus Gott nehmen und das darstellen, damit sie der Welt, nicht einem Menschen, nicht einer Gruppe von Menschen, sondern allen Menschen zeigen, dass allein von Gott man leben kann und dass man allein durch das Kreuz Christi dahin kommen kann, weil wir haben es ja erfahren. Wir sind durch diesen Prozess gegangen, dass wir Stück für Stück das böse Wesen, die falsche Identität überwunden haben und sind Kinder Gottes geworden. Und die Kindschaft verbietet uns, dass wir aus einem anderen Wesen nehmen, außer aus Gott. Deshalb rufen wir die Menschen, dass sie aufhören sollen, sich an Menschen und an Tiere zu halten und an Luzifer, sondern dass sie sich an Gott halten. Aber dafür müssen sie verstehen, sie brauchen ein Mittel, das sie aus diesem Zustand herausbringt. Und dieses Mittel ist Christus. Er muss aber durch Menschen dargestellt werden, die völlig wiederhergestellt sind. Deshalb ist es so wichtig für Gott. Er kann diese Gerichtszeit nicht bringen auf diese Welt. Er kann das Mahlzeichen des Tieres noch nicht zulassen, bis er nicht ein Volk hat, damit er anhand dieses Mahlzeichens die Trennung vornehmen kann. Weil dieses Mahlzeichen in dem dritten Engel wird alles voneinander scheiden und das endgültig. Wer das Mahlzeichen hat, der ist für immer verloren. Das ist ein ernstes Botschaft. Deshalb ist es eine Gerichtsbotschaft. Jeder, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt, wird nie mehr eine Chance bekommen, zurückzukehren. Das ist der Ernst der Sache. Das ist das, was wir angehen sollen mit Furcht. Das heißt, es ist nicht eine wiederholbare Wahl. Wir bekommen sie in diesen Tagen. Die Menschheit bekommt sie durch dieses große Licht, das Gott zeigt. Aber sie ist dann endgültig. Das ist Gerichtsbotschaft. Da gibt es keine Gnadenzeit, dass sich jemand noch mehr umkehren kann. Viele Menschen glauben auch, die Gnadenzeit würde schließen in einer Zeit. Nein, die Gnadenzeit schließt, wie jeder das Mahlzeichen des Tieres annimmt oder nicht. Das heißt, jeder persönlich, der das Mahlzeichen des Tieres angenommen hat, hat für immer seine Chance auf Erlösung verloren, weil er hat im Angesicht des größten Lichtes gewählt, so zu bleiben, wie er ist. Im Irrtum, in der Illusion. Deshalb sind diese drei Botschaften dieser Engel als ein Ganzes notwendig zu sehen. Es ist Gerichtszeit. Du nimmst das Mahlzeichen an. Keine Chance. Weil es ist auch das größte Licht da. Die ganze Herrlichkeit Gottes zeigt sich in seinen Kindern. Deshalb werden sie beschrieben dort auf dem Berg Zion. Sie haben in ihrem Munde ist nichts mehr Falsches. Sie stellen Christus in seiner Liebe vollkommen dar. Stellt euch vor, was für eine Kraft, was für ein Einfluss, wenn Gott 144.000 Christusse hätte auf dieser Welt. Das heißt, 144.000 Menschen, die Gottes Liebe, Leben, egal in welchem Umstand sie kommen. Ich weiß, daran glaubt kaum jemand noch, dass es möglich ist. Aber hier steht es geschrieben und ich möchte einer derer sein, weil ich glaube daran, dass es so ist. Und ich möchte unter denen sein, die diese Botschaften verkündigen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott mir als Arzt diese Botschaft gegeben hat, sie hat keine Grenzen. Das, was Gott mir gegeben hat zu verkündigen, hat und ist nicht auf irgendeine Menschengruppe bestimmt oder schließt irgendjemand aus, sondern sie geht an jeden Menschen, weil wir alle in derselben Not sind, nicht Gott vertrauen zu können und Gott vertrauen müssen. So, wir sind in dieser Entscheidungszeit, in dieser endgültigen Entscheidungszeit. Und wir haben eine Botschaft zu verkündigen, die ist Gericht. Wer es annimmt, die Botschaft, ruft aus nach einem Erlöser und wird erlöst. Und wer das Licht verweigert, geht für immer verloren. Ich möchte das noch einmal in einem anderen Bild zeigen, weil mir ist das so wichtig, dass wir das verstehen. Jeder Mensch hat bei seiner Geburt keine Wahl zu überleben. Wenn Nase und Mund zugewachsen sind, kann man nicht von außen nehmen. Aber die Gnade hält uns künstlich am Leben. Wir sehen nicht, dass unsere Nase, unser Mund zu ist im geistigen Sinne. Wir denken, das ist alles gut. Bis das uns Gott nicht in eine Not bringt, sehen wir nicht, ich kriege ja keine Luft. Besser gesagt, ich kriege keine Liebe. Ich habe nicht, woher ich nehmen soll. Deshalb hält mich die Gnade künstlich am Leben. Es ist Gottes Wille, damit ich zur Erkenntnis komme, dass Mund und Nase zugeklebt sind. Der Mensch wird in diesem Zustand geboren. Der Zustand ist nicht Sünde. Aber da er nicht nehmen kann von Gott, ist er nicht lebensfähig. Er kann ja nicht einatmen. Er hat keinen Kontakt zur Luft, damit er einatmen kann. Er hat keinen Kontakt zur Nahrung, damit er sie einnehmen kann. Und das ist ein Bild für unseren geistigen Zustand. Wir können von Gott nicht nehmen. Deshalb müssen wir von anderen nehmen. Und das ist die Sünde. Die Sünde ist das Vertrauen auf Menschen, das Nehmen von Menschen. Das ist die Sünde. Deshalb steht hier im Mittelpunkt die Anbetung, weil von jemandem Liebe zu wollen, der keine hat, ist natürlich ein großes Problem. So, bei der Neugeburt wird der Mensch teilweise fähig zu leben. Das heißt, er vertraut Gott, aber noch nicht komplett. Und jeder, der Gott noch nicht komplett vertraut, muss sündigen. Ich mag an der Stelle, wo ich Gott vertraue, sündige ich nicht mehr. Aber an einer anderen Stelle sündige ich immer noch. Da vertraue ich immer noch Menschen. Ich habe das deshalb auf der Skizzen davor versucht deutlich zu machen. So, wann bin ich denn kein Sünder mehr? Nur dann, wenn alles offen ist. Wenn ich von Gott alles nehmen und dann weitergeben kann, dann erst bin ich gerecht. Und das sind die 144.000. Das sind die Menschen, die diese Botschaft verkündigen. Und wenn man ein bisschen den Überblick hat der Geschichte, dann weiß man, Gott kann nicht Jesus Christus wiederkommen lassen oder das Werk beenden, bevor nicht die Erde reif ist. Und diese drei Botschaften machen in diesen letzten Tagen alle Menschen reif. Deshalb kommt dann Christus ab Vers 14 in den Wolken des Himmels und er kommt, um zu ernten, zwei Ernten. Der Weizen, das sind seine Kinder, und die Trauben, das sind die, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben und für immer verloren sind. So, die Ernte kann erst eingeführt werden, wenn man reif ist. Und diese drei Botschaften machen die Ernte reif. Sowohl fürs ewige Leben als auch für den ewigen Tod. Wir sind gerufen, diese Botschaften zu verkündigen. Aber wie sollen wir sie verkündigen, wenn wir diese zwei Dinge nicht kennen? Den Zustand des Menschen bei seiner Geburt und das Gesetz. Wir kommen durcheinander, weil wir denken, der Zustand ist Sünde. Also denken wir, dieser Zustand kann nicht behoben werden. Doch Christus kam, um den Zustand wegzunehmen, das heißt die Unfähigkeit von ihm zu nehmen, damit wir dann nicht mehr sündigen. Oh, dass uns die Augen aufgingen. Dann hätten wir an dieser Welt eine klare, unwidersprüchliche Botschaft, in der Christus der Erlöser, der Mittelpunkt wäre, nämlich der einzige, durch den wir den Weg zur Quelle wieder haben. Meine Lieben, die Zeit ist nahe. Nicht mehr lange, und wir werden sehen und werden gerufen ans Werk, um es unter Umständen zu tun, die nicht angenehm sind. Aber wenn wir vorbereitet sind, werden wir scheinen wie das Licht am helllichten Tag. Und dieses Licht ist nichts anderes als der Beweis, wir sind an Gott gebunden. Wir nehmen nur noch von Gott. Unsere Quelle des Denkens, der Überlegung, des Handelns ist die Liebe. Nichts mehr vom Gegenteil ist dort, was wir tun. Und dann kann Gott dieses Werk beenden. Er kann in seiner Liebe einem jeden Menschen eine letzte Chance geben, mit nur einer Wahl. Nimm das Mahlzeichen nicht an und du wirst erlöst. Mit nur einer Wahl. Wie gut ist unser Gott. Und dennoch ist er ernst, weil jeder, der nicht nimmt von ihm, muss letztendlich sterben. Hätte er uns nicht ein Mittel gegeben, aus dem Zustand rauszukommen, hätten wir keine Wahl. Dann könnte er uns auch nicht richten. Aber da wir ein Mittel bekommen, und wenn wir dann das Licht wegtun, weil unsere Werke böse sind, weil wir nicht sehen, wo unsere Not ist, dann kann uns niemand helfen. So möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir unter denen sind, die eine klare Botschaft haben, die eine klare Botschaft leben und den Wunsch Gottes erfüllen, dass endlich die Welt erleuchtet wird mit seiner Liebe durch dich und durch mich. Amen.